Herzlich willkommen beim Podcast Redezeit, dem Podcast für Visionäre, Vordenker und Abenteurer. Präsentiert von Red, der Marke für das Elektrohandwerk. Heute zu Gast bei Redezeit, der Gründer des spannenden Startups Stickerstars, Michael Janek. Er hat sich dafür sogar in die Höhle der Löwen gewagt. Mit seiner Idee macht er ganz normale Menschen mit Stickern zu Stars. Heute begrüße ich hier beim Podcast Redezeit Michael Janek, einen der Gründer eines interessanten kleinen Startups namens Stickerstars. Hallo Micha.
Hallo Mirko, grüße dich.
Hi Micha, die Idee von Stickerstars, wenn ich sie richtig verstanden habe, basiert ja auf den bekannten Panini-Sammelstickern und Alben, die wir wahrscheinlich alle kennen. Erzähl doch mal bitte ganz kurz zur Orientierung, was grundsätzlich eure Idee ist mit Stickerstars, bitte.
Ja, super. Erstmal vielen lieben Dank, dass ich bei euch im Podcast sein darf.
Ja, gerne.
Mit Stickerstars. Ja, die Idee hinter Stickerstars ist ganz einfach zu erzählen. Wir sind alle aus der Zeit der 80er, 90er, die beiden Gründer, Eike und ich. Und haben natürlich hautnah miterlebt, wie Panini-Sticker auf dem Pausehof sich anfühlen. Und irgendwann, 2006, war ich mal bei einem Unternehmen, das tatsächlich von sich so eine Art Sammelalbum gemacht hat. Und das war für mich das allergeilste Onboarding, als Praktikant reinzukommen und plötzlich die ganze Mannschaft zu sammeln und zu tauschen. Das war für mich das Überbleibsel von einem Event, das sie hatten zum Sommerfest 2006.
Ja.
Und daraus ist dann 6 Jahre später Stickerstars geboren, nämlich die Idee, warum gibt es denn tatsächlich diese Sammelerlebnisse, für die sich Menschen extrem begeistern, für die seit fast 70 Jahren euphorisch gesammelt und getauscht wird, vor allem zu EM und WM. Warum gibt es denn das nur von den Profis und nicht eigentlich von den Menschen, die mir viel näher stehen in meiner Gemeinschaft, wie in meinem Verein oder in meinem Unternehmen oder in meinem Familienkreis? Und das war der Ursprung der Stickerstars-Idee. Und da haben wir einfach losgelegt und haben geguckt, ob sich Menschen genauso wie wir für die Idee begeistern können.
Okay, verstehe. Also das ist ja dann auch die Logik des Namens, schätze ich, dass man Leute durch diese Sticker zu kleinen Stars macht.
Genau, dass wir Menschen die Bühne bieten, sichtbar zu werden. Also wir sagen auch, dass unser Zweck des Unternehmens ist, Gemeinschaften zu verbinden und Menschen, Teams in ihren Organisationen, in ihren Gemeinschaften sichtbar zu machen. Und das Tolle dabei, und das hat mir so imponiert, als ich diese Idee auch kennengelernt habe am eigenen Leib, war, dass das Netzwerken nicht immer so eine Art, übers Knie gebrochen und ich muss aus mir rausgehen und ich muss hier ganz viel Überwindung, sondern ich möchte das Netzwerken zum Kinderspiel machen. Mhm. Und so haben wir Stickerstars gebaut und heute ist es in vielen anderen Dimensionen als nur im Sport unterwegs. Aber die ursprüngliche Idee war tatsächlich auch, warum machen wir das nicht von den kleinen Vereinen dort draußen, die E-Jugend oder die Bambini bis hoch zu den alten Herren und der ersten Mannschaft, warum kennen die sich eigentlich gar nicht so richtig? Wie können wir die am besten vernetzen? Und heute ist das größer denn je geworden. Und heute haben wir DAX-Unternehmen wie Beiersdorf und die Telekom unter anderem als Kunden.
Ja, cool. Du warst ja auch bei dieser bekannten Show, die Höhle der Löwen, dabei, wo, glaube ich, einfallsreiche Erfinder mit zum Teil recht erheiternden Erfindungen versuchen, irgendwie interessierte Investoren zu überzeugen und zum Investieren zu bringen. Ne? Und das ist ja eine ziemlich große Produktion. Magst du uns mal ein bisschen erzählen, wie das so hinter den Kulissen war? Wie seid ihr da hingekommen? Bewirbt man sich da irgendwie? Und wie ist das da, wenn man da aufschlägt? Was geht da ab?
Ja, super spannende Frage. Also ja, wir waren 2019 im September, waren wir in der Ausstrahlung bei der Höhle der Löwen. Und das war eine ziemlich lange Reise bis dahin, denn 2014 haben die uns zum ersten Mal kontaktiert, da waren wir noch ganz frisch und sind 2013 erst gestartet mit dem Unternehmen.
Die haben euch kontaktiert?
Die haben uns damals kontaktiert, da waren sie auf der Suche nach spannenden Startups. Da waren wir halt mal in Berlin in der Presse und dann wurden wir angesprochen. Wir hatten aber Schiss und haben gesagt, es ist eigentlich nicht so das richtige Produkt für diese Show und wollen erst mal gucken, wie diese Show läuft. Das war quasi die erste Staffel. Und naja, 3 Staffeln später oder gar 4 Staffeln später hat unser damaliger Marketeer die Idee gehabt, er bewirbt uns da jetzt einfach mal. Und dann haben wir uns proaktiv beworben. Das war dann so ein halbes Jahr vor Aufzeichnung. Ja, und dann geht man da so einen Bewerbungsprozess durch und die fanden die Idee geil, auch wenn wir jetzt schon ein bisschen älter waren als eine ganz junge Startup-Idee. Muss man eben auch sagen, dass wir damals schon größer 20 Personen waren in Berlin und auch schon in den drei Ländern, in denen wir heute sind, aktiv, also Deutschland, Österreich und der Schweiz. Und aber trotzdem den Weg geschafft haben, in die Gründershow zu kommen. Und dann war tatsächlich zwischen Zusage, ihr könnt kommen und die Aufzeichnung startet, und die Aufzeichnung ist tatsächlich gewesen, 10 Tage Vorbereitungszeit. Und das war ein ordentlicher Ritt. Denn du musst alles mitnehmen, was du so auf der Bühne brauchst. Alle Zahlen, das hast du ja nicht auf Papier dabei, sondern das ist im Kopf. Und wir waren zwei Kollegen von mir, der Mirko, der Namenskollege, Fabi und ich, und haben uns in die Höhle der Löwen gewagt.
Mhm. Ja, wenn Mirko dabei war, kann ja nichts schiefgegangen sein. Wie war es denn dann in der Show? Wie ist es euch gegangen? Was ist so vor und neben und hinter der Kamera passiert, vielleicht auch, würde mich interessieren.
Ah, okay, du willst die Insights.
Ja, sehr. Also falls du überhaupt drüber sprechen darfst. Ich weiß nicht,
ob es
Verträge gibt, wo man dann nichts drüber reden darf. Keine Ahnung.
Na klar, ja, das ist jetzt, man darf, bevor es ausgestrahlt wird, nicht so viel sagen, das ist natürlich verständlich, aber jetzt sind wir schon ein bisschen durch. Also, long story short, das war eine super spannende Reise, und ich spule mal ein bisschen nach vorne, also zwischen der Bewerbung und dem, du bist im Fernsehen zu sehen, vergeht ein bisschen Zeit. Das war in unserem Fall ein Jahr, knappes Jahr, sodass wir uns im Herbst beworben haben dann im April aufgezeichnet und sind im September ausgestrahlt worden. Wobei die Zeit zwischen dem, du wirst aufgezeichnet und du wirst ausgestrahlt, unendlich lang ist, weil da gibt es auch auf der einen Seite unendlich lang, weil du nicht weißt, ob du ausgestrahlt wirst. Das kann dir auch keiner zusagen. Das liegt dann tatsächlich in den Händen von Sony und von Vox. Und auf der anderen Seite ist die Zeit unendlich kurz, weil du dich auf ein Millionenpublikum vorbereitest, das dich eine Viertelstunde im Fernsehen sieht, und du dann auf deiner Webseite oder auf den Landingpages, also dort, wo man dich halt findet, auf deinen sozialen Kanälen und oder auf deiner Webseite, die Menschen irgendwie so abfangen musst, damit du mit denen auch was machen kannst und die nicht einfach durchlaufen und dann sind die wieder weg.
Das heißt, du musst quasi eine Welle irgendwie mitkriegen und die voll ausschöpfen, weil das ist es wahrscheinlich, ne? Das wird ausgestrahlt und ein paar Tage später kommt eine Welle und dann ist es das wahrscheinlich, oder?
Das ist tatsächlich genau, wie du sagst, eine Welle, und auf die haben wir uns vorbereitet. Wir haben auch wirklich das Wort benutzt, wir sind Big Wave Surfer. Mhm. Das heißt, das, was in Nazaré der Sebastian Steudner, dieser deutsche Big Wave Surfer macht, das kam auf uns zu. Bisher haben wir kleine Wellen gesurft, aber jetzt kam eine Riesenwelle, und auf die mussten wir uns vorpaddeln. Und da gab es auf allen Ebenen viel zu tun. Das war natürlich auf der IT-Ebene, dass dort eine Website standhält. Das war aber auch auf einer Sales-Ebene, auf einer Kunden- Help, wie sagt man denn, ein Kundenhilfecenter, das wir aufgebaut haben, dass wir möglichst schnell einfach antworten können, wenn uns da jemand kontaktiert und die nicht 4 Wochen warten müssen. Naja, und dann hatten wir tatsächlich auch eingeladen bei uns in den Hallen, das war ja Gott sei Dank alles vor Corona, und hatten da, ich glaube, fast 100 Leute bei uns im Office mit Freunden. Das war Wahnsinn. Und dann kam diese Ausstrahlung, wir hatten mehrere Bildschirme aufgestellt, um zu gucken, was auf den Webseiten passiert. Und dann sind dort, ich glaube, die Einschaltquote waren knapp 3 Millionen. Und wir hatten 700.000 Website-Besucher innerhalb von einer Stunde.
Boah.
Und das war brutal.
Hat der Server das gepackt?
Also ja, der Nico hat eine geniale Arbeit gemacht mit seiner Crew. Insofern hat er gepackt, haben uns da auch gut auf die Welle vorbereitet. Das Brett ist nicht gebrochen. Und wir haben eine sehr, sehr tolle Ausstrahlung gehabt. Haben kein Funding bekommen in der Sendung, vielleicht um die Frage vorab zu beantworten. Dafür waren wir einfach für die Investoren waren wir da schon ein Stück zu weit. Das war ihnen dann auch zu teuer. Aber die Story, und da wurden wir von unserem, das war auch einer unserer Wunschinvestoren, Mr. Regal, wurden wir dann tatsächlich über den Klee gelobt, dass das, was wir gerade machen, gut ist und dass er daran glaubt. Und das hat uns sehr geholfen, das Feedback. Wir waren auch 2 Stunden in dieser Aufzeichnung drin. Und davon wird dann eine Viertelstunde im Fernsehen gezeigt. Also insofern eine Wahnsinnsvorbereitung mit diesem Highlight, dass du tatsächlich dann auch, wenn du ausgestrahlt wirst, sichtbar bist. Und würde ich jedem empfehlen, der tatsächlich das Interesse hat, sich ins Fernsehen zu stellen und diese Erfahrung zu machen. Denn das bringt auch dem Team extrem viel.
Das heißt, ich verstehe dich richtig, das Marketing war schon auch ausreichend wertvoll. Vielleicht sogar mehr als die 50 oder 100.000 Euro, die man da absagen kann, würdest du sagen?
Du, das kann man ja ganz schwer messen, ne? Beziehungsweise man muss natürlich so ein bisschen Indikatoren aufstellen, wie dann so ein Erfolg zu messen ist. Bei uns war es dann natürlich ganz viel über Presseanfragen, beziehungsweise wirklich dort, wo du am Ende dann auch gefunden wirst, auf einer Suchmaschine. Und über uns hat dann tatsächlich, weil wir in der Sendung das ein oder andere kleine Highlight, einen kleinen Lacher gebracht haben. Wir haben die erstmal sammeln und tauschen lassen. Also wir sind in diese Show gelaufen, in der Sendung, und haben ein Sammelalbum für die Investoren mitgebracht und haben gesagt, okay, wir haben alles bis auf den Investoren-Sticker, der fehlt uns noch. Das war eines unserer letzten Sätze in dem 3-Minuten-Pitch, den du hast, wenn du durch diesen durch diese Höhle läufst, durch dieses Gitter. Und dann haben wir die sammeln und tauschen lassen, und das hat einen so riesigen Wog gehabt, dass zwischen Maschmeyer und Dümmel und Kofler wurde da wie wild hin und her getauscht. Dann haben sie die Aufnahme unterbrochen, damit sie gute Fotos schießen können. Und das war toll. Das war schon in den Wochen, bevor das Ganze gelaufen ist, in den Teasern bei Vox. Und das war genial. Und das hat uns natürlich die eine oder andere Anfrage schon gebracht, bis dann am Ende halt, nachdem es nicht geklappt hat, die Bild-Zeitung auch drüber geschrieben hat, mehrere Wochen später. Und da war mal ein Tag auf der Startseite. Naja, und diese Dinge, das sind so die Nebenschauplätze, aber es hat uns als Team extrem viel weitergebracht. Wir haben super viel am Produkt entwickeln können. Und das, was du da auch gerade am Anfang gesagt hast, was eigentlich unsere Vision ist. Und die Vision ist eben nicht, wir machen Abziehbilder für Amateurfußballvereine, sondern verbinden Gemeinschaften und machen das von den Vereinen. Das können Sportvereine sein, das können aber heutzutage auch Feuerwehren sein, das können aber über diese Organisation hinweg vor allem Unternehmen sein, in denen wir Menschen miteinander verbinden, die sich zum Beispiel abteilungsübergreifend noch gar nicht kennen, miteinander arbeiten müssen, aber sich, wenn sie sich kennen, viel besser miteinander arbeiten, das kennst du ja auch. Oder tatsächlich auf der privaten Ebene, eines der neuen Projekte von uns ist es, auf Hochzeiten Gäste miteinander bekannt zu machen, damit das Brautpaar das nicht tun muss, und man hat einfach nicht nur ein geiles Gästegeschenk, sondern vor allem so eine Interaktivierung des Kennenlernens von allen, die auf dieser Hochzeit sind. Und so hat sich das Ganze nach der Höhle entwickelt, weil wir mit einem richtig starken Drive im Team, aber auch aus den Anfragen, die von extern kamen, stark gewachsen sind.
Ja, coole Ideen. Also ein bisschen zu den Details, was ihr jetzt da aktuell tut, kommen wir dann später noch. Ich würde gerne noch mal ein bisschen zum Anfang zurückgehen. Du hattest ja gesagt, die Höhle der Löwen war eigentlich schon fast ein bisschen spät in eurer Gründungsphase. Aber wenn wir noch mal ganz zum Anfang zurückgehen. Du hast gesagt, du bist da irgendwie so drauf gestolpert auf die Idee mit den Sammelalben. Jetzt habe ich ein bisschen bei der Recherche noch ein Unternehmen gefunden, das, glaube ich, Maifusa heißt. War das so eine Art Vorstufe zu Sticker Stars oder ein Frankenstein-Monster, das nur kurz gelebt hat? Was war da?
Ja, erstmal Respekt für die Recherche. Da hast du ja im Urschleim von Sticker Stars gewühlt.
Sicher.
Die ganze Geschichte ist so, ich vielleicht um das ganz kurz auf denjenigen, die mich noch nicht kennen, kurz mitzuteilen. Also ich bin tatsächlich ein Kind vom Dorf, ich komme aus Franken. Ich bin jetzt aktuell 36 Jahre alt und 84. Baujahr. Insofern, das Panini-Thema kam in der Kindheit mit, hatte ich ja vorhin ganz kurz gesagt. Und habe, nachdem ich bei an der TU Ilmenau Medienwirtschaft studiert habe, bin ich dann zu Adidas und wollte super gerne da bleiben. Dann kam mir aber leider die Lehman Brothers Krise in den Weg. Dann gab es da Einstellungsstopp und ich bin dann in die Unternehmensberatung gegangen und war dann 2,5 Jahre dort. Bin aber eigentlich ein Kreativer und habe mir während meiner Schulzeit und auch vorm Abi schon angefangen, die ersten Ideen umzusetzen mit Freunden. Ja. Und habe aber nie durchgezogen. Habe immer gesagt, okay, gut, dann geh mal wieder auf, sobald der erste Widerstand kommt. Oder im Studium war dann der Abschluss wichtiger. Naja, auf jeden Fall hatte ich nicht den Hintern, um das wirklich auch durchzuziehen mit der Gründung. Aber kam dann als Unternehmensberater nach Berlin. Bin nach Berlin gezogen, weil mich die Stadt gereizt hat. Die kannte ich noch nicht. Und habe hier gemerkt, wie euphorisch Menschen Dinge ausprobieren und Ideen an die Wand schmeißen. Und brauchen Geld oder brauchen kein Geld. Auf jeden Fall, es gab dort 2010, 11, 12 eine extrem geile Gründerwelle. Kurz vorher ist Zalando groß geworden mit Freunden auch von mir. Und da hatte ich richtig Bock drauf, habe gesagt, okay, ich mache das und ich mache das neben meinem Job und habe mich dann tatsächlich in ein Gründerseminar begeben. Ja. Das war in der Mitte von Berlin, von Donnerstag bis Sonntag, und ich habe am ersten Abend wieder beim Netzwerken meinen Mitgründer kennengelernt, mit dem ich am Sonntag dann die Idee angefangen habe, groß zu ziehen. Das ist der Eike. Und wir kannten uns gar nicht vorher und wir haben dann wirklich angefangen von Tag 1 dieser Idee, Sammelerlebnisse für normale Gemeinschaften, die nicht unbedingt Profis sein müssen, Klammer auf, heute sind wir auch in der Bundesliga, Klammer zu, haben da wirklich mit dem Gedanken des, ich muss nicht alle selber können, ich kann mir Partner suchen, die das besser können, zum Beispiel, wir haben keine Druckerei gekauft oder gebaut, wir haben natürlich Partner gesucht. Ja. und haben uns auf die Idee im Kern beschränkt, was wir am besten konnten, nämlich kreativ sein und mit Nutzern sprechen, mit potenziellen Kunden sprechen und Lösungen für deren Probleme zu finden. Und haben so wirklich Tag für Tag, Schritt für Schritt die nächste Idee umgesetzt und sind dann 3-4 Wochen später, nachdem wir die Idee auch tatsächlich als GbR angefangen haben, sobald du 2 Personen bist du ja eine GbR, musst du gar nicht zum Amt laufen, haben wir uns bei einem Gründerseminar angemeldet, beziehungsweise bei einem Crowdfunding, bei einem Wettbewerb für Gründer mit Google Deutschland und der Gründergarage. Das ist hier in Berlin ein ganz umtriebiger Professor an der FH Berlin oder FU Berlin.
Ja.
Und den haben wir gewonnen und somit hatten wir 12.000 Euro Gründungskapital. Und wir waren im Kopf unserer Freunde schon präsent, weil das war Teil der Aufgabe, das Ding zu gewinnen, möglichst viel Interaktion zu bekommen auf den sozialen Medien. Und da hatten wir halt null am Anfang und hatten mehr dahinter und hatten dann 12.000 Euro eingesammelt und damit haben wir angefangen, Stickerstars zu bauen. Nebenberuflich. Eike war 20 als Student, ich war 27, 3 Tage, 4 Tage die Woche Unternehmensberater gespielt und die anderen 3-4 Tage habe ich in MyFusa gesteckt. Und MyFusa, das war die Einleitung, heißt Mein Fußball-Sammelalbum. In etwas kryptisch geschrieben. Und ja, wir haben dann 3 Jahre später gesagt, wäre vielleicht gar nicht schlecht, wenn wir da einen neuen Namen wählen, sodass die Vision, die wir da schon hatten, einfach über das Mein Fußball-Sammelalbum hinausgeht, nämlich in viele andere Gemeinschaften auch.
Und Stickerstars als Name ist dann so entstanden mit der Zeit, oder?
Das ist auch eine geile Geschichte. Ey, du hast echt gute Fragen.
Danke.
Also, auf dem Weg zu einer Namensfindung, ich denke, da gibt es 1000 Geschichten dort draußen, haben wir uns die Köpfe heiß gebrütet und sind am Ende tatsächlich auf den allerersten Presseartikel von uns gestoßen, der, und das hatte ich ja gerade gesagt, ich komme vom Dorf, also aus Franken, und habe dort auch meinen ersten Kunden gefunden, nämlich der TSV Eidhausen mit dem Nachbarverein FC Nassach. Und dann hat darüber mit einer kleinen Pressearbeit vorher von uns natürlich das Lokalblatt geschrieben und dann kam auch der Bayerische Rundfunk vorbei und das ZDF war da und RTL Regional und einer von denen hatte dann geschrieben, Eidhausen wird zu Stickerstars. Und wir haben Wochen später, nachdem wir angefangen haben, über Namen nachzudenken, kam Eike auf diesen Artikel und sagt so, Alter, der Name ist Bombe, den nehmen wir. Und dann haben wir halt geguckt, ob das möglich ist und so wurden wir zu Stickerstars.
Cool. Ja, es ist tatsächlich eine coole Geschichte. Schön. Du hast ja eben schon ein bisschen von der Idee hinter Stickerstars erzählt. Mich würde interessieren, was das genau ist, was jetzt dich als Person an dieser Geschichte so fasziniert. Ne, wie du gerade sagst, du hast diese Idee mit dir rumgetragen, du hast innerhalb von 2 Tagen scheinbar jemanden mitgerissen oder überzeugt, der da daran beteiligt ist. Heute hast du, glaube ich, ich weiß nicht, die letzte Zahl, die ich gefunden habe, waren 17, wahrscheinlich sind es mehr Mitarbeiter. Und die begeisterst du irgendwie offensichtlich ja auch Partner und Kunden und Medien und so. Also was ist dieses Ding im Kern, was dich da so heiß macht auf das Thema?
Also ich bin jetzt nicht jemand, der nach Hause geht und am Abend, wenn er Freizeit hat, Sticker klebt. Also das ist vielleicht vorangeschoben. Diese Panini-Leidenschaft, die war als Kind vor allem da. Was mich als Heranwachsender oder als Erwachsener extrem begeistert, ist es, Menschen kennenzulernen. Ich bin fast besessen davon, Neues zu lernen, beziehungsweise Menschen kennenzulernen, sei das jetzt in einem Erasmus-Studium oder sei das an einer neuen Uni oder sei das in einem neuen Umfeld, in dem man so reinkommt. Und ich habe immer gemerkt, dass es manchen Menschen super schwer fällt. Und auf der anderen Seite habe ich gemerkt, dass häufig so dieser klassische Mensch sich so Idole sucht und denen nacheifert und sein ganzes Leben lang eigentlich gar nicht merkt, dass er auf der gleichen Ebene ist wie der. Also wenn man jetzt hier so ein kleines Kind sich vorstellt, das begeistert, ich habe gerade vor mir so eine alte Präsentation aufgerufen für unseren Podcast, da steht Lukas Podolski mit 2 Kindern nebendran und die zeigen gerade den Panini-Sticker 2006 oder 2008.
Ja.
Von der WM und von der EM. Und die beiden sind begeistert, da strahlen die Augen und denken sich, Lukas Podolski, mein Riesenidol. Was sie aber nicht merken dabei ist, dass der Lukas genau der gleiche Mensch ist, wie sie auch. Und dass das Potenzial, das er aus sich gemacht hat, genau das gleiche ist. Nur er hat es halt gemacht. Und ich finde, das ist so eine Aufgabe von, keine Ahnung, wo das herkommt, vielleicht von irgendwo aus der Kindheit, aber auch für mich selber. Ich habe gemerkt, man muss über seinen Schatten springen, um sein Potenzial irgendwie zu entfalten. Und das hatte ich auch aus dem Erwin Staudt rausgehört, der im letzten Podcast,
genau,
den ich jetzt gerade gehört habe, ein genialer Mensch, der auch gesagt hat, er kommt aus einem kleinen Dorf, aber er hat selber gemerkt, dass er einfach Talente hat und dann Verantwortung übernommen hat und hat dann daraus das gemacht, was ihn dann später zum Präsident des VfB Stuttgart gemacht hat oder eben zum IBM-Chef. Und das kann wirklich jeder. Du hast nämlich auch die Frage gestellt, warum hat das der Erwin geschafft und nicht der Michael oder der Peter?
Genau.
Und dann sagte er, er ist immer er geblieben. Er war immer das, er hat immer zugehört, er war immer der Lustige und er hat vor allem Lösungen gesucht. Und das ist so ein bisschen die Aufgabe, die ich mir für mich stelle. Ich möchte Probleme finden, die ich lösen kann, mit idealerweise einem Produkt, das Spaß macht. Und das habe ich gefunden mit Sticker Stars und habe dann, wenn du so einen Verein siehst, vor allem deinen ersten Kunden, und das ist ein kleines Dorf in der Turnhalle, wo du Fußball spielen lernst, und plötzlich steht da die Medienlandschaft und geht in dieses kleine Dorf und berichtet darüber euphorisch und Menschen tauschen sich über Wochen, dann merkst du, ey, du hast ein Produkt, das irgendwie Potenzial hat. Und wir sind danach, ich dachte danach, das ist der Riesendurchbruch und wir haben ab jetzt müssen wir in Anführungszeichen nur noch auf Aufträge warten, hatten wir ein richtiges Durstjahr. Also wir haben echt keinen Abschluss gemacht, weil das Geschäftsmodell überhaupt nicht gepasst hat. Du hast zwar den ersten Kunden und der erste Kunde sind Freunde von dir beziehungsweise diejenigen, die dich kennen und die dir das Vertrauen schenken, das auszuprobieren. Aber der Nächste sagt halt, überzeugt mich noch nicht. Und dann haben wir extrem lange gesucht, bis wir tatsächlich ein Geschäftsmodell Dreher gefunden haben und sind dann über den Vertrieb des Supermarktes gekommen. Auch das kam von Kundenseite. Mhm. Also heute vertreiben wir für diese Sparte Sticker Stars Clubs, das sind so diese lokalen Dinge, Feuerwehr sammelt Feuerwehr, Fußballverein sammelt Fußballverein und jede Gemeinschaft sammelt jede Gemeinschaft in so einer kleinen Gemeinschaft, die geschlossen ist, die dafür auch nichts zahlt. Das war auch immer der Ansatz. Wir unterstützen Vereine, wir enablen dieses, also wir auf Deutsch übertragen, wir vernetzen aktiv die Menschen und wir geben denen die Möglichkeit, sichtbar zu werden. Und das war immer das der Anfangsgedanke, deswegen war die Idee, dass ein Verein dafür zahlt vorab und dann später über den Verkauf sich refinanziert, immer so eine Art Risiko und das hat überhaupt nicht funktioniert.
Das war die
erste Idee. Das war die erste Idee, genau.
Und jetzt löst du das ja ganz anders, wenn du schon davon sprichst, von der Finanzierung. Jetzt verstehe ich das so richtig, dass es einen Sponsor quasi gibt, der das irgendwie mit Produkten koppelt und das finanziert,
richtig,
oder?
Richtig.
Wie funktioniert das genau?
Also für den klassischen Verein oder für die klassische Feuerwehr, für die Organisation dort draußen, wo 200, 300, 150 oder viel mehr Menschen sich sammeln und tauschen, kennenlernen sollen, die jetzt nicht Unternehmen sind, die nicht eine private Feier sind wie eine Hochzeit, dort kam dann durch das Vehikel des Sponsorings ein Supermarkt auf uns zu, der gesagt hat, hey, ich finde es ja toll, dass man eine Anzeige schalten kann in euren Alben, aber ich möchte lieber das Produkt vertreiben. Geht das denn auch? Und dann haben wir uns angeguckt, das war 2014, da hatte Eike und ich gerade, vielleicht als kleine Anekdote am Rande, unsere ersten 20.000 verdienten Euro in ein Projekt gesteckt, das komplett nicht funktioniert hat. Oi. Das heißt, wir waren eigentlich wieder auf Null, aber wir hatten natürlich jetzt nichts verloren, weil wir mit, unser Einsatz war unsere Zeiten, unser Eifer und unser Lernwille. Und dann haben wir uns angeschaut und haben gesagt, klar, lass mal ausprobieren. Und aus dem Lass mal ausprobieren wurde ein neues Geschäftsmodell, nämlich, dass der Supermarkt ein Problem hat. Und das heißt, wie kriege ich im Verhältnis zu allen anderen Supermärkten, ja, wenn du so ein klassisches Dorf nimmst oder so eine mittelgroße Stadt oder eine große Stadt, dann sind die alle an einem Ort. Da ist dann der Aldi da, der Edeka, der Netto, der Lidl, der Rewe und so weiter. Und wie können die sich differenzieren, außer die Produkte? Und natürlich nur durch Empathie, Euphorie.
Genau.
Emotion, lokale Ansprache. Und wenn man sich selbst und seinen Sohnemann und die Freunde und seine Tochter und vielleicht die Frau, die im Verein unterwegs oder in der Feuerwehr unterwegs ist, an der Kasse bekommt, aus einem Päckchen und ist auf der gleichen Ebene, und da schließt sich der Kreis zu Lukas Podolski, dann hast du ein wirkliches Problemlöser für diesen Supermarkt geschaffen. Und damit sind wir halt in die Supermarktlandschaft gegangen und haben gemerkt, dass wir damit sehr, sehr viele weitere begeistern können und haben jetzt, glaube ich, Stand vorletzte Woche 800 Supermärkte in Deutschland, Österreich und der Schweiz in diesem ersten Segment Stickers, das Clubs lokal begeistern dürfen bis heute.
Nice. Und verstehe ich das dann richtig? Also wenn ich, keine Ahnung, eine Tafel Kinderschokolade kaufe und das euer Partner ist, ich glaube, das ist Nestlé oder was, dann kriege ich mit der Kinderschokolade diese Sticker-Päckchen dazu, wie das bei Panini auch war? Oder ist das dann schon drin in dem Produkt? Oder muss die Kassiererin mir das geben?
Sehr geile Frage. Läuft ein bisschen anders. Also wir haben tatsächlich auch tolle Kampagnen fahren dürfen mit so großen großen Kunden wie jetzt zum Beispiel Coca-Cola, mit der wir die erste Amateurfußball-Kampagne, die sie überhaupt jemals gefahren haben, in der 100 plus Jahre von Coca-Cola weltweit gemeinsam hier in Berlin gebaut haben. Oder auch Ferrero, da waren die jetzt nicht in den Produkten drin, sondern du kaufst ein Produkt und kriegst dann. Aber in 800 oder ich sag mal in 795 Fällen ist es so, dass du den Sticker-Pack im Supermarkt kaufen kannst. Oder aber du kriegst ihn, und das ist so ein bisschen die Freiheit, die wir auch die Supermärkte natürlich haben mit unserem Produkt, du kriegst ihn zum Bonwert dazu. Du gehst einkaufen für 20 Euro und für jeden 10 Euro Einkaufswert, also okay, sagen wir für 20 Euro kriegst du dann 2 Packs, für 30 Euro 3 Packs, kriegst du dann quasi zum Einkauf hinzu deinen Sticker-Pack mit idealerweise den Stickern drin, die du noch brauchst. Und dann gibt es natürlich Tauschbörsen im Supermarkt etc. pp.
Das heißt recht flexibel das Ganze auch. Nicht unbedingt an ein Produkt gebunden, je nachdem wie man es
genau
sagt. Cool. Du hast jetzt eben schon kurz davon gesprochen, dass du zwischendurch auch mal, ein Projekt, wenn ich so sagen darf, in den Sand gesetzt hast. Und du hattest mir freundlicherweise eure Learnings 2012 bis 2016 zur Verfügung gestellt. Und das hat mir ganz gut gefallen, weil ihr neben natürlich einem Überblick über eure die Idee und die Partner und so, hattet ihr auch so ein paar Schlagsätze, die ich als Learning verstanden habe. Also irgendwie so eine Art guter Rat an euch selber vielleicht. Und ich vermute, das ist was vielleicht auch andere Gründer oder Leute in einer ähnlichen Phase für sich übersetzen können. Und da waren natürlich so ein paar Dinger bei, die mir nicht überrascht haben, wie liebe, was du tust, oder fokussiere dich oder feier Erfolge oder trau dich viel. Also das sind ja so Dinge, die hört man bald mal. Ich bin sicher, auch dazu gibt es eine Geschichte. Was mich aber besonders überrascht hat, waren zwei Sätze, nämlich einmal besser 60 als 100% und der andere ist niemals allein. Mit den beiden Sätzen, da würde ich dich mal fragen, ob wir das verstehen können, wie die entstanden sind.
Ich würde noch einen dritten mit hinzunehmen, das ist das habe gute Mentoren. Ich habe ihn gerade auch aufgerufen, was du gesagt hast. Vielleicht kann ich das noch mit am Rande nehmen, weil die anderen Sachen hört man häufig. Ja. Aber gut, ich habe das große Problem, dass ich perfektionistisch erzogen wurde, beziehungsweise halt wirklich versuche, das i-Tüpfelchen an was ranzumachen, bevor ich überzeugt bin, dass es andere begeistert. Und was ich gelernt habe in der Gründerzeit ist, dass es überhaupt nicht der Realität entspricht und man einfach nicht nach vorne kommt, wenn man das perfektionistischste i-Tüpfelchen sucht und erst dann umsetzt. Also das heißt, diese besser 60% als 100%, sagen wir immer so, better done than perfect, also besser gemacht als überhaupt nicht gemacht.
Ja.
Denn perfekt ist es nie und Perfektion, habe ich irgendwann gelernt, ist halt eine krasse Illusion. Sowohl in Partnerschaften als auch in Produkten. Das sieht man ja auch an einem Tesla, der ist ja auch jetzt nicht im perfekten Spaltmaß gebaut, aber die Welt findet es halt irgendwie geil. Ja. Und genau das ist der Punkt, der, glaube ich, Unternehmen heute unterscheidet oder Innovatoren davon unterscheidet, als von so langsamen, ich möchte mich nicht verändern, Unternehmen. Und wir brauchen einfach mehr, die was trauen. Und das ist dann natürlich gemeinsam mit dem, ich traue mir was zu, auch wenn ich vielleicht noch nicht 100% überzeugt bin, aber ich gehe damit raus und ich spreche Menschen an und gucke, ob ich damit jemanden tatsächlich, ob ich Probleme lösen kann, die ich natürlich im Vorfeld schon mir ausgedacht habe. Und das ist so der Hintergrund zwischen besser 60 als 100. Tue es, sobald du dieses, im Startup-Genre sagt man, dieses kleinste, kleinst notwendige Produkt. Also beispielsweise, du willst eigentlich ein Auto bauen, aber hast gerade erstmal 4 Räder, 2 Achsen und ein Lenkrad. Da ist noch kein Chassis und da ist noch keine Farbe dran. Aber wenn du mit dem Ding rausgehst und fragst Menschen, ob sie das geil finden mit ihrem Problem, ich bin vorher zu Fuß gelaufen, von A nach B jetzt eben anschieben und ein paar Meter einfach rollen können und können dabei mehr transportieren, ob das ein Problem löst und er sagt, 8 davon sagen ja und 2 sagen, finde ich total kacke, dann hast du schon mal einen guten Indikator. Und so war es auch bei uns damals.
Ja. Okay, das heißt, ich verstehe das als Message an die Perfektionisten dieser Welt. Deswegen habe ich mich vielleicht auch nicht so angesprochen gefühlt, weil das ist eins der wenigen Probleme, die ich nicht habe.
Okay. Geil, Glückwunsch.
Es hat auch seine Vor- und Nachteile. Wie ist es mit ist niemals allein? Das hat mit Perfektionismus vermutlich nichts zu tun.
Nee, das hat was mit Netzwerken zu tun. Es gibt ein tolles Buch von einem Autor, der heißt Keith Ferrazzi. Schwer zu buchstabieren jetzt im Podcast. Aber das Buch heißt halt Never Eat Alone und deswegen habe ich es auf Deutsch übersetzt. Iss niemals alleine. Also lerne neue Menschen kennen, tausche dich aus. Und das hat auch ganz viel damit zu tun mit dem dritten, was ich vorhin gesagt habe. Habe gute Mentoren. Weil für mich war das größte Learning oder die größte Erkenntnis, dass ich bei weitem nicht alles sehr gut kann, was ich vielleicht können sollte. Ich muss einfach nur Lösungen finden und wissen. Und wir haben uns dann 2015 mit zwei Mentoren verstärkt, die so eine Art Kapitalgeber waren. Bis dahin sind wir ja quasi aus eigener Tasche gewachsen und dann haben dann 100.000 Euro aufgenommen mit zwei sehr Erfahrenen. Der eine war lange Chef von einer großen Company in der Schweiz mit, ich glaube, 3.800 Mitarbeitern, die er da geführt hat. Und der zweite hatte einfach einen ganz anderen, also es war Thomas und Kavi. Kavi Niromanten, Thomas Andre, die uns extrem geholfen haben. Das waren sehr gute Mentoren, aber gute Mentoren heißt auch Freunde zu haben, ja. Sich mit denen auszutauschen, Probleme zu reiben. Und das war auch mit ist niemals alleine, weil wenn du alleine ist, kannst du dich selbst nicht so gut austauschen, als wenn du zu zweit oder zu dritt ist und da netzwerkst und Lösungen findest.
Okay, zwei so Business Angels könnte man sagen, ne? So klassisch, die beiden.
Genau, ich wollte jetzt das Wort nochmal kurz umschreiben, weil Business Angel ist immer so ein bisschen kryptisch. Also Menschen, die dir helfen und meistens auch Kapital investieren, für uns waren die wirklich eher ein, hey, mit euch kann man gemeinsam wachsen und ich möchte euch aber fest an Bord haben, dass ihr auch was zu verlieren habt, investiert ihr mal beide 50.000 Euro, damit ihr es auch ernst meint, aber wir wollen eigentlich über die nächsten Jahre mit euch gemeinsam arbeiten und das haben wir auch getan.
Okay, jetzt hast du schon Partnerschaften angesprochen und ich habe gesehen, ihr habt halt Rewe und Aldi und so Adidas und noch ein paar andere große Namen am Start. Ihr werdet von RTL und ARD, du hast schon gesagt, von Bayern, Radio Bayern, was du gesagt hast und so weiter, gecovert. Wie gestaltet sich diese Partnerschaft, also ich meine die Zusammenarbeit mit diesen großen Playern für euch? Weil ihr seid ja ein Mini-Unternehmen und das sind ja schon sehr große Brocken. Wie läuft das so in der Interaktion?
Ich glaube, unterm Strich sehr gut. Also auch dort, ich denke, das ist das ähnliche Beispiel und das ist so auch eine Empfehlung, die ich einfach mitgebe an Menschen, die gründen bzw. selber Unternehmer sind und sich vielleicht das eine oder andere nicht trauen. Ey, man darf sich nie verstecken und nie zu klein machen. Also im Kontext dessen, ich bin extrem stolz auf jeden einzelnen Namen, den du gerade genannt hast, weil das ist für mich nicht so selbstverständlich, dass uns da jemand irgendwie in der Presse erwähnt oder dass wir Partner haben wie Rewe oder Edeka. Mhm. Sondern ich bin extrem dankbar dafür, dass wir mit denen wachsen dürfen und dass die uns das Vertrauen schenken, ihre Einkaufserlebnisse und ihre Produkte besser zu machen. Und noch viel dankbarer bin ich ja tatsächlich für die kleinen Vereine, für die Bundesligisten, für die Unternehmen, die groß und klein sind. Ich habe ja vorhin mit Beiersdorf und der Telekom zwei Beispiele gebracht, aber auch für Krankenhäuser, wo sich die Ärzte heute sammeln oder eben auch kleine Kanzleien, wo sich 100 Anwälte kennenlernen. Also jeder Einzelne, der ist extrem werthaltig für uns und das ist eigentlich für alle das Gleiche und das habe ich im Podcast mit Erwin Staud auch wieder, um das kurz nochmal aufzumachen, sehr, sehr große Empfehlung von meiner Seite nochmal für alle, die gerade zuhören und den noch nicht gehört haben, sollten sich den noch anhören, den letzten Podcast. Das ist genau das Gleiche. Jeder Mensch ist dort auf einer Ebene gleich und am Ende des Tages sitzen da keine Marken, sondern da sitzen Menschen dahinter. Und wenn du mit denen auf Augenhöhe Probleme löst, ist eigentlich egal, ob du jetzt 30 Mann groß bist in Berlin und die haben einfach 200.000 Mitarbeiter. Die müssen dich sympathisch finden und wenn du auf einer emotionalen Ebene miteinander kannst, du musst den einfach machen, mit ihnen Geschäfte zu machen, habe ich mir bei Erwin abgehört und ja. Ich glaube, dass ohne das jetzt vorher gewusst zu haben, das versuchen wir schon seit knapp 8 Jahren.
Ja, mein Vater hat auch immer gesagt, Geschäfte werden am Ende zwischen Menschen gemacht. Hast du da so eine interessante Begegnung in Erinnerung, die vielleicht für uns irgendwie auch interessant sein könnte?
Also ich kann es 100% unterschreiben, denn ich finde dieses Man muss Menschen mögen, Zitat, das ich mir auch daraus gehört habe aus dem letzten Podcast, ist genauso die Quintessenz. Ich habe meine besten Kunden haben die größten Probleme mit uns gehabt, ganz am Anfang. Und ich habe einen Kunden, der ist in der Nähe von Dortmund. Und da hatten wir einfach im Projekt, bevor das Ganze in seinen Supermarkt kam, extrem viel falsch gemacht. Das hat ein Praktikant von uns betreut, der überhaupt nichts dazu konnte, aber er hat halt Fehler gemacht und der andere hat ihn dann am Telefon wirklich in den Boden geschrien.
Ui, hat ihn lange gemacht.
Und, und natürlich ist das nicht schön, dann ein Gespräch zu führen, um das wieder gerade zu biegen. Aber ich bin dann tatsächlich persönlich, und das war noch ein bisschen schwierig, weil meine Oma kurz vorher gestorben war, bin quasi nach der Beerdigung ins Auto gestiegen, aus Bayern, bin nach Dortmund gefahren, um in seinem Supermarkt zu stehen und mir anzuhören, wirklich anzuhören aus Dankbarkeit und vor allem aus dem Ziel heraus, Lösungen zu finden, warum der gerade so Schwierigkeiten hatte mit uns. Und daraus wurde die beste Beziehung. Also das ist so das allergeilste Learning aus den ersten Jahren, dass das dann nicht aufgegeben werden sollte, sondern dass man einfach dort, und ich muss nochmal Erwin Staudt, ich bin ein riesen Fan von ihm und ich habe ihn vorhin ganz, ganz selten gehört, du hast einen Mund und du hast einfach zwei Ohren, also hör besser zu, als dass du sprichst, und ich habe mich dahingestellt und ich habe halt wirklich 4 Stunden lang zugehört. Am Anfang war es ein bisschen hart, aber nach einer halben Stunde hat er gemerkt, ich schreibe alles mit und ich meine das ehrlich, und ja, daraus ist einfach eine richtig spannende Partnerschaft erwachsen, der uns extrem viele Türen aufgemacht hat, und vorher hätte er fast meinen Praktikanten durch die Tür geschrien.
Cool. Ja, dann macht es schon scheinbar Sinn, dass man sich gerade mit Leuten beschäftigt, die einem vielleicht eben so ein bisschen eine Opposition entgegenbringen, ne? Oder ein bisschen doof finden, weil man viel lernen kann.
Ja, absolut.
Und vielleicht sogar einen spannenden Menschen kennenlernt. So, ja, gut, jetzt nochmal zum, quasi, wir sind ja schon so ein bisschen am Ende. Erzähl uns doch bitte nochmal genau, was jetzt Stickerstars aktuell zu bieten hat und vielleicht so ein oder zwei erfolgreiche Projekte, wo du besonders stolz drauf bist oder wo es einfach besonders gut gelaufen ist. Ich habe auf eurer Website so die Idee von leuchtenden Kinderaugen gesehen, die nicht wahr sich da freuen, dass sie sich selbst auf dem Album haben und so. Also gib uns doch nochmal ein bisschen Einblick in das tatsächliche Tun von Stickerstars im Markt heute.
Super gerne. Danke für den Pass. Ich fange mal ganz klassisch an mit dem ersten Bereich. Das ist Stickerstars für Vereine, für Organisationen wie Fußballvereine, für Feuerwehren. Dort machen wir von den strahlenden Kinderaugen bis zu dem 80-jährigen Ex-Feuerwehrhauptmann oder eben dann Präsidenten des lokalen Sportvereins, machen wir Menschen glücklich, indem dass wir ihre Gesichter auf Sticker bringen. Mit der Technik, die wir heute gebaut haben, ist das auch super einfach. Nicht viel Aufwand, läuft alles über uns in Berlin und vor allem alles über den Rechner oder über das Handy heutzutage aus dem Verein und aus dem Supermarkt heraus. Und man kann sich dann später quasi sammeln und tauschen und lernt damit seine Gemeinschaft kennen.
Das ist das klassische Modell von Stickerstars. Entschuldige, ich habe mir das kurz angeguckt. Das ist so eine Art Konfigurator, ne? Du kannst quasi deine Fotos da hochladen und dir ein Albumklappe quasi aussuchen irgendwie. Das scheint recht, ich habe es jetzt nicht gemacht, fairerweise. Aber das schaute recht einfach aus auf den ersten Blick.
Richtig, also für diesen klassischen Bereich machen wir das tatsächlich, also wir gestalten die Alben. Mhm. Das, was du gerade ansprichst, ist vor allem dieser neuere Bereich, auf den ich jetzt gerade noch kommen darf. Und das ist dann Stickerstars für Unternehmen, das ist Stickerstars für private Events, wie zum Beispiel Hochzeiten, wo eben kein Supermarkt dahinter ist und das Geschäftsmodell ein anderes ist, aber das Produkt genau das gleiche. Wir bringen mit Gesichtern auf Stickern, auf Sammelalben, bringen wir Menschen zusammen, und das ist eben im Unternehmenskontext, das findet man unter business.stickerstars.de, findet man dann schöne Beispiele an deiner Frage, auf was ich richtig stolz bin. Ich bin super stolz auf das Telekom-Projekt beispielsweise, wo wir ein Mitarbeitermagazin mit 20.000 Mitarbeitern, beziehungsweise 20.000 Mitarbeiter sind Empfänger gewesen dieses Magazins.
Oh, und die 25 Jahre. Wahnsinn,
auch wieder ein großer Player. Ja. 25 Jahre Telekom-Aktie wurde quasi als Kern des Projektes kommuniziert an die 20.000 Leute. Und das war während der Corona-Zeit. Das heißt, eigentlich sollten die sich auf verschiedenen Events, die 25 Jahre in Deutschland in den Telekom-Dependancen, sollten die sich feiern und dort treffen. Das ging aber nicht. Und dann hat die Susanne Heggen, die für die Kommunikation bei der Telekom zuständig ist, eine super Idee gehabt und hat eine Online-Tauschbörse aufgesetzt und hat diese Innovation gehabt, hey, 20.000 Leute sammeln und tauschen ihre Doppelten digital und schicken die sich über die Hauspost oder über andere Möglichkeiten, wie man sich halt dann in den verschiedenen Standorten der Telekom wieder trifft. Und das hat eine riesige Euphorie losgetreten und damit durften wir dann vor wenigen Monaten den PR-Award gewinnen als super junges Unternehmen in dem Bereich und wow. Also für interne Kommunikation. Aber auch, ich bin tatsächlich auf die geniale Idee stolz, dass wir in dem Bereich gerade tatsächlich 200 Ärzte in einer Klinik miteinander bekannt gemacht haben, die im letzten Jahr ja super viel leisten müssen oder mussten und immer noch müssen und sich aber genau dort, wie jedes Kind in einem Sportverein, natürlich auch mit Menschen im Unternehmenskontext bewegen und sich dann dort durchs besser kennenlernen, von der Radiologie bis hin dann eben zur Krankenschwester in ganz anderen Bereichen kennenlernen und damit einfach eine bessere Gemeinschaft sind. Und das auf der nächsten Ebene, und das ist dann auch der Abschluss, wo wir heute sind, und da entwickeln wir eben noch weitere oder viel weitere Ideen, ist es zum Beispiel auf Hochzeiten, auf denen dann ein anderes Problem besteht, nämlich, hey, ich habe da Gäste, die sind aus verschiedenen Kreisen, kommen nie, die einen sind Freunde aus der Uni, die anderen sind Familie von Braut, die anderen Familie von Bräutigam, aber irgendwie, die sind so in Grüppchen, ich möchte, dass das alles gemeinsam auch deren großer Tag ist. Also war die Idee von uns, warum stellt man nicht alle Gäste auf die Ebene von Braut und Bräutigam? Wir verbinden die Gemeinschaft. Jeder ist Teil der Hochzeit, aktiv. Jeder ist auch sichtbar. Und dieses spielerische Sammeln und Tauschen zwischen Trauung und Abendessen in der Zeit, in der meistens gähnende Leere oder langweilige andere Spiele laufen, funktioniert auch gut. Und das haben auch Freunde von uns tatsächlich mitentwickelt, weil sie gesagt haben, hey, komm, das wäre doch geil auf meiner Hochzeit. Und dann haben wir da angefangen. Und das kann man heute selber machen tatsächlich. Und da gibt es dann, wie so ein CW-Fotobuch, gibt es eben den Sticker-Stars-Designer und kann dann mit wenigen Klicks die Bilder einsammeln. Auch so, dass die Gäste nicht wissen, dass sie überrascht werden mit Sticker-Stars. Aber dass sie wissen, hey, da ist was Geiles geplant. Und das steckt hinter den verschiedenen Modellen.
Ja, das wäre für mich auch noch eine spannende Frage aus der Perspektive, dass ich auch Teambuildings mache in meinem anderen Leben. Wie lange dauert denn das von dem Moment, wo ich dieses Foto quasi oder die Fotos hochlade, die Informationen bereitstelle, bis ich das Ding physisch in der Hand habe?
Also das hängt so ein bisschen davon ab, wie viel Zeit du in die Gestaltung steckst. Aber wir brauchen circa 5 Wochen zwischen, du gibst das gerade ab und sagst, okay, abschicken. Wie so ein CW-Fotobuch, das du ja auch abschickst und lässt dann drucken. Und wir gehen da halt nochmal drüber und gucken, dass auch alles richtig ist. Und brauchen dann circa 5 Wochen, bis du dann für deine Hochzeit relativ mit Puffer vorher, also eine Woche vor, deine Sammelalben hast, die natürlich jeder Gast bekommt. Und auch alle Sticker-Packs, die dann in 4er-Sticker-Packs abgepackt sind, die genauso ausschauen wie dann auch dein Cover vom Album. Also circa 5 Wochen. Okay. Und das Gleiche auch auf der Unternehmensebene.
Okay, wow, also finde ich echt eine super spannende Idee. Eigentlich wieder so ein Beispiel auch für eine recht simple Idee, wenn man überlegt, die richtig viele positive Nebeneffekte hat. Gefällt mir gut. Okay, wir sind schon wieder am Ende leider. Wir haben noch so rituell, sage ich mal, zwei Fragen, die ich immer ganz gern stelle. Einmal würde ich dich noch bitten, zu überlegen, gibt es vielleicht irgendwie eine Botschaft oder eine Weisheit oder ein Gedanke, von dem du dir wünschst, dass möglichst viele Menschen ihn teilen würden? Eine Erfahrung von dir, so ein Appell. Hättest du sowas?
Ja, ich würde das nochmal von vorne nehmen. Ich glaube, man sollte sich vor allem für das Gegenüber interessieren. Das nehme ich jetzt mal in den Unternehmer, die hier zuhören, weil da ist so mein Learning auch wieder. Wenn ich mich mit meinen 2 Ohren und meinem 1 Mund vor allem auf das mehr Zuhören konzentriere, dann werde ich bessere Lösungen finden für den Kunden und das war der Schlüssel und ist der Schlüssel von Stickerstars. Wir haben einfach sehr gut zugehört und suchen dann auch Lösungen für die Kunden.
Okay, cool, danke. Ja, ganz zu Ende haben wir auch schon so als kleines Ritual unsere regelmäßige Blitzfragerunde. Das funktioniert so, ich würde einen Satz beginnen in den meisten Fällen und dich bitten, dass du ihn einfach mit wenigen Worten beendest. Ganz spontan. wenn dir nichts einfällt, ist auch völlig gut. Publikumsjoker gibt es keinen. Also.
Kann ich keinen Telefonjoker anrufen?
Nee, das geht nicht, technisch allein schon. Fangen wir mal oben an. Also, ganz oben auf meiner persönlichen Bucketlist steht aktuell.
Guter Vater zu sein, der ich gerade geworden bin.
Glückwunsch.
Danke.
Meine sinnloseste Konsumentscheidung der letzten Jahre war?
Muss ich passen, tatsächlich. Ich bin so Minimalist und kaufe sehr wenig, deswegen eigentlich jetzt keine krasse Fehlentscheidung.
Okay, schauen wir mal die nächste Frage, da kommt vielleicht was. Eine Jugendsünde, für die ich nicht erwischt wurde.
Ja, der Klassiker ist natürlich Rauchen, ne?
Ja, das kommt auch.
Aber ich habe mal Geld aus der Geldbörse meiner Oma geklaut und wurde dafür nicht erwischt, aber habe selber ein riesenschlechtes Gewissen gehabt, habe mich gestellt und das war eine gute Lehre.
Wow, okay. Punkt, würde ich gerne mal meine Meinung sagen.
Da gibt es viele, aber vor allem positiv. Aber ich würde gerne Elon Musk mal meine Meinung zu seinem neuen Auto sagen.
Okay. Das Letzte, was ich bewusst gelernt habe.
Das Letzte, was ich bewusst gelernt habe, ist zu verstehen, wie man gut und richtig mit Geld umgeht. Denn ich bin super risikoavers und habe mich mit dem Thema Value Investment beschäftigt. Mhm. Jetzt in den letzten Monaten und hab viele Freunde, die mir erzählen, da musst du investieren und das ist toll, aber keiner hat so richtig eine Ahnung, warum und wie. Und ich glaube, das ist eine super wichtige Hausaufgabe für uns in Deutschland, wie wir so aktienavers unterwegs sind. Wenn wir das besser verstehen, haben wir auch weniger Angst und wissen auch, dass man aus Krisen viel lernen kann, beziehungsweise wenn Kurse nach unten gehen, heißt es nicht immer, dass man Geld verliert, sondern dass man vielleicht auch gut einsteigen kann.
Mhm. Dein mutigster Geniestreich bisher, ganz egal, ob er erfolgreich war oder nicht.
Da schließe ich die Klammer zum am Anfang. Ein kleines Kind in die Welt setzen zu dürfen.
Oh, schön. Ja. Und letzte Frage. Gibt es jemanden, von dem du glaubst, dass wir ihn hier beim Podcast Redezeit mal interviewen sollten? Jemand Spannendes, den du vielleicht kennst oder wo du denkst, boah, das wäre auch mal jemand, der was zu erzählen hat.
Ja, auf jeden Fall. Mir fällt ganz spontan, unser Investor ein, KW Niromand, der ist gerade DOSB-Vize im Bereich Finanzen und leitet die Berlin Recycling Volleys tatsächlich aus Hobby heraus. Und wie gesagt, das ist derjenige, der eben ganz viele Menschen auch im Vorfeld begleitet hat als Sales-Verantwortlicher für diese große Company, die dann später an Oracle verkauft wurde. Ja, KW Niromand ist, glaube ich, ein sehr guter Interviewpartner.
Okay, cool, herzlichen Dank. Ja, und auch danke, Micha, für deine Zeit. Die schnelle, super spannende und sympathische Tour durch die wachsende Welt der Sticker-Stars. Ja, Mirko sagt danke. Bis zum nächsten Mal bei Redezeit, dem Podcast für Visionäre, Vordenker und Abenteurer von Red, der Marke für das Elektrohandwerk.